Ich möchte gerne anknüpfen an eine Predigtreihe, die wir schon seit längerem haben, das Markus-Evangelium. Wer weiß noch, dass wir da eine Predigtreihe hatten? Genau, da war mal was. Wir haben da eine Pause eingelegt, nicht nur wegen meiner Elternzeit, sondern auch für das Thema der Heilige Geist. Ich hoffe, daran könnt ihr euch noch erinnern, habt das nicht gelöscht. So, wir sind mit dieser Predigtreihe, die haben wir abgeschlossen und ich möchte gerne fortsetzen mit Markus 11. Und wir kommen hier in eine Passage, wo wir sehen, dass das Volk Israel, dass die Stadt Jerusalem sich vorbereitet auf ein großes Fest, auf das sogenannte Passafest. Und das ist ein Fest, wo viele aus Jerusalem hinpilgern in die heilige Stadt Jerusalem, um im Tempel Gott anzubeten, Opfer darzubringen für ihre Sünde, für ihre Schuld, dass Gott ihnen verzeiht und ja, dass sie einfach eine Begegnung mit Gott haben. Und auch Jesus kam. Jesus ist auch gekommen zum Passafest. Sie ist auch nach Jerusalem gegangen und ihm bleiben nur noch wenige Tage zum Leben. Das muss man wissen, wenn man in Kapitel 11 hineingeht. Wir befinden uns im letzten Lebensabschnitt Jesu. Wir befinden uns in seiner letzten Lebenswoche. Und das ist insofern interessant, wenn du das Markus-Evangelium dir anschaust von den Kapiteln, ist ungefähr ein Drittel des Markus-Evangeliums der letzten Woche Jesu gewidmet. Also der Schwerpunkt der Evangelisten, die das hier schreiben, ist oftmals die letzte Lebenswoche Jesu. Bei Johannes, dem Evangelium von Johannes, ist noch krasser. Knapp die Hälfte des Buches von Johannes ist einfach nur die letzte Lebenswoche. Es passiert hier sehr viel Heilsgeschichtliches, was Gott sich seit Ewigkeiten ausgedacht hat, realisiert sich jetzt, ja, und hat Relevanz für uns heute, was Jesus dort gemacht hat. Auch das, was wir heute lesen werden, dass er nach Jerusalem eingezogen ist, auch in den Tempel gegangen ist. Wir werden sehen, was das auch mit uns zu tun hat. Ich möchte lesen die Verse 1 bis 11 vorerst. Und als sie, das ist Jesus und seine Jünger, und als sie sich Jerusalem, Bethphage und Bethanien gegen den Ölberg hin nähern, sendet Jesus zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen, geht in das Dorf, das euch gegenüber liegt. Und sogleich, wenn ihr dort hineinkommt, werdet ihr einen Fohlen angebunden finden, auf dem noch kein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt, warum tut ihr dies? So sagt, der Herr braucht es und sendet es gleich wieder hierher. Und sie gingen hin, fanden einen Fohlen angebunden an der Tür draußen auf dem Weg und sie binden es los. Und einige von denen, die dort standen, sagten zu ihnen, was tut ihr, dass ihr das Fohlen losbindet? Sie aber sprachen zu ihnen, wie Jesus gesagt hatte. Und sie ließen sie gewähren. Und sie bringen das Fohlen zu Jesus und legen ihm ihre Kleider auf und er setzte sich drauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere aber Zweige, die sie auf den Feldern abschnitten. Und die Vorangehenden und die Nachfolgenden riefen, Hosanna, Hosanna, haben wir gerade gesungen, Hosanna oder Hosianna. Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters David. Hosanna in der Höhe. Und er zog in Jerusalem ein, in den Tempel. Und als er über alles umhergeblickt hatte, ging er, da es schon spät an der Zeit war, mit den Zwölfen nach Bethanien hinaus. Viele kennen diese Geschichte vielleicht auch aus alten Kinderbibeln, wie Jesus reinkommt und alle mit Palmzweigen kommen und er auf seinem Esel daherreitet und seinen prächtigen Marsch hat und er dort gefeiert und bejubelt wird und ihm zugerufen wird, Hosianna oder Hosanna, gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn. Und was dort gerufen wird, ist teilweise ein Zitat aus Psalm 118, ein Text, der wohl immer wieder auch vor Passa gesungen wurde und der aufgerufen wurde. Jetzt ist natürlich interessant, dass der, der kommt im Namen des Herrn, endlich auch der ist, der versprochen wurde, der Messias. Und Hosanna, viele wissen gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Viele denken, das ist Halleluja. Was bedeutet Halleluja? Nee, was bedeutet Halleluja? Ja, Preis sei Gott, gepriesen sei der Herr. Und was heißt Hosanna? Hilf, hilf doch oder rette uns jetzt. Es ist also kein Lobwort, wo ich Gott preise, sondern wo ich ihn anrufe und bitte, dass er jetzt eingreifen soll. Wenn wir das verstehen, dann können wir den Text, den wir eben gerade gesungen haben, auch noch viel, viel besser singen, weil wir darum bitten, dass Gott sich uns nähert und dass er sein Volk segnet und eingreift und die Geschicke des Landes, des Volkes verändert. Jesu Gefolgschaft, wie wir es hier lesen, war voller Erwartung, dass es endlich losgeht und Jesus doch jetzt endlich mal seine irdische Herrschaft aufrichten soll. Ja, das ist ein Thema, was wir das ganze Markus-Evangelium überlesen, dass die Jünger und die Leute, die um ihn rum waren, eigentlich die ganze Zeit erwartet haben, wann geht das hier richtig los? Wann wirst du ihm endlich politisch reden? Wann wirst du endlich die Römer beseitigen? Wann geht's hier endlich los? Wann können wir anfangen zu kämpfen? Und das ist meine persönliche Überzeugung, es steht hier nicht, aber meine persönliche Überzeugung ist, dass die Jünger von Jesus hier auch mitgesungen haben. Dass sie dort kräftig eingestimmt haben. Und ich glaube gar nicht, dass allen klar war, was sie hier gerade machen. Ich glaube, dass ihnen gar nicht bewusst war, dass wirklich jetzt der Messias kommt. Sicherlich, es war was Besonderes, dass jemand auf einmal auf einen Esel reinreitet und ihm da so der Weg gebahnt wird. Aber ich denke, die Jünger von Jesus und die engere Gefolgschaft, die wussten um Jesus, sie wussten, er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias. Und die Erwartungshaltung bei den Jüngern war ganz, ganz sicher. Jetzt wird er reingehen und jetzt wird er die Herrschaft an sich reißen. Und wir werden uns endlich befreien von den Besatzungsmächten. Denn diese Erwartungshaltung hatten die Jünger die ganze Zeit. Selbst als Jesus gestorben und auferstanden war und so noch die letzten Anweisungen gegeben hat, bevor der Heilige Geist dann kommen wird, fragen sie ihn auch, und wie sieht es jetzt aus? Wann starten wir endlich mit unserem politischen Programm? Und Jesus muss ihnen erstmal erklären, ich muss euch leider noch einmal enttäuschen, ich bin jetzt erstmal weg. Es ist ein geistliches Reich, was ich aufrichte. Zu dieser Zeit, wo das hier geschrieben ist, wo das sich ereignete. Zu dieser Zeit gab es hebräische Lieder, quasi in den Liederbüchern, die die Juden gesungen haben. Und diese hebräischen Lieder haben auch immer wieder das sehnsüchtige Kommen des Messias besungen. Und dort besingt man, was dieser Messias tun soll. Und das gibt uns einen kleinen Einblick, wie die Stimmung so war. Es wurde gesungen, dass der Messias endlich die ungerechten Herrscher zerschmettern soll. Er soll Jerusalem gefälligst von den Heiden reinigen. Er soll die Sünder vertreiben. Er soll den Übermut der Sünder wie Töpfergefäße zerschmettern und die gottlosen Heiden vernichten. Das war die Vorstellung. Wenn Jesus kommt, dann wird er den Heiden, also den Nichtjuden, endlich den Garaus machen. Merkt ihr, was für Nationalismus hier drin steckt? Das ist unfassbar. Unser Gott ist nur für uns und nicht für jemand anderen. Und wenn er kommt, dann wird er, wenn er in den Tempel kommt, wird er alle Heiden packen und er wird sie zerschmettern, er wird sie raustreiben. Weg mit denen. Interessant ist, dass wir bislang davon noch nichts gesehen haben bei Jesus. Dass es diese Art irgendwie noch nicht gibt. Und wir wissen es ja schon. Jesu Rettungsaktion, was er als Messias getan hat, war von einer ganz anderen Art. Die Leute, die hier gerade singen, sie sehnen sich zurück an die glorreichen Tage des irdischen Königreiches von dem Vater David. Weil hier heißt es in Vers 10, gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters David. Wir wollen, dass es so wird wie früher. Wir wollen die alten Zeiten zurück. Das Königreich David, wo wir einen König hatten, wo alles klar war. Und wo nicht so viele Heiden hier das Sagen hatten. Aber Jesus hat nicht das Königreich von David gepredigt. Jesus hat das Königreich von Gott gepredigt. Die Leute, die hier mit Jesus unterwegs sind und singen, sie dachten an materiellen Segen. Aber Jesus dachte nicht an materiellen Segen, Jesus dachte an geistlichen Segen. Sie dachten an den politischen Kampf. Jesus dachte an Selbstaufopferung. Sie wollten die Befreiung von der Besatzungsmacht. Jesus hat eine viel nötigere Befreiung für uns im Sinn gehabt, nämlich die Befreiung von Satan, Sünde und Tod. Merkt ihr, Jesus ist so ganz anders. Ist völlig unerwartet. Deswegen heißt auch die Serie immer der Unerwartete dies, der Unerwartete das. Jesus ist so ganz anders als die Hoffnungen, Wünsche und Vorstellungen, die die Menschen zu dieser Zeit hatten. Die hatten ein ganz festes Konzept, das, was in ihren Kram gepasst hat, so wie sie geprägt waren, so wie sie biografisch aufgestellt waren, das, was die Leute um sie herum gesagt haben, was die Kirchen um sie herum gepredigt haben, das war deren Identität, anstatt hier reinzugucken und es hochzuhalten, Gottes Wort, und zu schauen, was sagt Gottes Wort über den Messias wirklich? Was ist ihnen viel wichtiger? Was sind unsere Ideen? Was ist, das sage ich öfter, was ist unsere Agenda für diesen Messias? Und Jesus ist ganz anders und er schert sich keine Sekunde darum, welche Hoffnungen und Wünsche diese Leute haben. Weil sie völlig an dem vorbeigehen, was Jesus als Messias eigentlich bringen möchte. Und ich befürchte, dass wir gar nicht so weit weg sind davon. Dass auch wir heutzutage sehr, sehr schnell dabei sind, diesem Jesus Christus von Nazareth irgendwas zuzuschreiben, was er eigentlich gar nicht ist und nie sein wollte. Ja, Jesus war ein König. Jesus ist da reingeritten wie ein König, aber nicht auf einem großen Ross zum Krieg bereit, so wie man es eigentlich kannte, sondern auf einem Esel. Und das war gar nicht so unüblich, wenn ein König gekommen ist mit einer Friedensbotschaft, dann hat er sich einen Esel genommen, auf den noch niemand gesessen hat. So wie es sich für einen König gebührt. Nicht irgendwas, kein Gebrauchtwagen, sondern schön was Neues. Aber ein Esel. Mit dem Esel, da kannst du nicht wieder, also Esel sind tolle Tiere, ja. Er hat tatsächlich zu dieser Zeit einen viel, viel besseren Ruf, als wir heutzutage haben, über die armen Esel. Aber du kannst mit ihm keine Kunststücke machen. Da kannst du nicht imponieren und sagen, so jetzt geht's hier los, ja. Ich habe meine Gefolgschaft hinter mir und wir hauen jetzt hier rein. Er kommt als Friedenskönig und das Ding ist, es war kein Geheimnis. Man wusste das schon. Denn das, was hier passiert, ist eine, die Bibelcracks unter uns wissen das, eine Erfüllung einer Prophezeiung, was hier passiert. Das wurde Jahrhunderte vorher schon prophezeit, dass genau das passieren soll. Und das steht auch in euren Bibeln, in Sacharja 9, Kapitel 9, Vers 9 heißt es, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Also, Volk Israel, jubel. Machen Sie hier. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er. Nur das haben sie gesehen. Nur das wollten sie. Gerecht und siegreich ist er. Aber der Text ist noch nicht vorbei. Demütig und auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Ja, er ist stark, er ist gerecht. Aber er ist sanftmütig, demütig, gnädig. Und er kommt auf einem Esel. Du solltest nicht nur einen Teil von diesem Jesus nehmen, sondern bitteschön alles. Es sind Gegensätze, die sich für uns ausschließen. Wenn Gott ein Herrscher ist, dann muss er so sein. Ja, aber Gott ist beides. Gott ist gerecht, ja, aber er ist auch gnädig. Gott ist auch, Jesus ist auch erhaben. Und dennoch kommt er und wäscht die Füße. Das funktioniert in unserem weltlichen Denken nicht. Aber bei Gott schon. Deswegen ist es wichtig, meine Lieben, dass wir Gottes Wort sorgfältig und auch demütig studieren. Denn wenn wir das nicht tun, dann werden wir am Ende Jesus verpassen. Und wir werden uns in unseren eigenen Wünschen verlieren, die aber mit Jesus rein gar nichts zu tun haben. Und das tut weh. Das tut weh. In Gottes Wort selber, in Gottes Wort zu schauen und dann zu lesen und überzeugt zu werden von Gott, von seiner Persönlichkeit, von seinem Wesen und zu merken, Moment mal, das geht völlig gegen den Strich, völlig gegen das, was ich eigentlich gehofft habe, völlig gegen das, was mir die Gesellschaft die ganze Zeit vorhält. Jesus passt nicht in unser Korsett. Und das ist unangenehm. Und wenn du dann noch anfängst, das, was dir selbst unangenehm war, weiterzugeben, das ist noch unangenehmer. Aber wisst ihr, das ist Jesus hat sie im Prinzip schon darauf vorbereitet. Geht mal dorthin. Wir sehen hier ein Prinzip von Jüngerschaft. Das ist ganz interessant. Geht dorthin, holt diesen Esel. Und wenn euch Leute fragen, dann sagt ihnen, ich habe gesagt, dass ihr ihn mir geben sollt, den Esel. Er bereitet sie darauf vor, ihr sollt hingehen. Seid gehorsam. Geht. Und das, was die Jünger tun, wirft Fragen auf bei den Menschen. Was tut ihr hier? Schön ist, dass sie erklären nicht, was sie da gerade tun. Sie sagen einfach nur, Jesus hat gesagt, wir machen's. Die Jünger selber hatten vielfach keine Ahnung, was hat Jesus vor? Was ist sein Ziel? Wo will er mit mir hin? Warum machen wir das? Ich kann das nicht alles erklären. Und ich glaube, viele sitzen in diesem Raum, die haben auch viele Fragen, auch wenn es um Glaubensfragen geht. Um Fragen der Ewigkeit. Dass sie auch die Angst haben, wenn ich mit jemandem darüber ins Gespräch komme. Ich habe so viele Fragen. Das ist gar nicht so schlimm. Die Jünger hatten selber auch viele Fragen, aber weißt du was? Sie waren treu. Sie sind einfach gegangen und haben gesagt, Jesus hat es gesagt. Ich kann dir nicht alles erklären. Und ich habe selber viele Fragen. Ich verstehe nicht alles, aber Jesus hat es gesagt. Also das reicht. Das reicht. Ich möchte dir Mut machen. Sei treu. Geh und erzähl von Jesus. Und wenn die Leute dich schwierige, philosophische Fragen mit Atheismus und was weiß ich nicht alles bombardieren, dann bleib einfach stehen und sag, aber mein Jesus hat es mir gesagt. Das macht mehr Eindruck, meine Lieben, als jegliches philosophisches Gedankengebäude. Verweist immer wieder auf Jesus. Jesus hat es gesagt. Markus 11. Wir lesen in Vers 10 und Vers 11 folgendes. Und beachtet mal, stellt euch die Szene vor und beachtet mal den Kontrast in der Lautstärke in diesen beiden Versen. Der macht uns hellhörig oder soll uns hellhörig machen. Gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters David. Hosanna in der Höhe. Vers 11. Und er zog in Jerusalem ein, in den Tempel. Und als er über alles umhergeblickt hatte, ging er, da es schon spät an der Zeit war mit den Zwölfen, ging er hinaus nach Bethanien. Wir haben in Vers 10 einen Lobpreis, auch einen Hilferuf, ein kräftiger Schrei des Volkes auf Jesus hin. Er ist der Messias, er soll kommen und er soll was machen. Und dann ist er im Tempel und die Lautstärke verhallt. Eben gerade haben wir noch gemerkt, dass hier Lautstärke ist, dass hier Menschen sind, die den Fokus auf Jesus richten. Jesus ist da, Jesus ist da, Jesus ist da. Und dann kommt er in den Tempel, in das Haus Gottes, in sein Zuhause. Sense. Nichts. Wir hören nichts mehr von dem, was wir eben gerade gehört haben. Eben gerade wurde der König der Könige besungen. Und im Tempel? Was passiert im Tempel? Ihr müsst euch vorstellen, der König der Könige ist jetzt da. Er steht im Herzen des hebräischen Glaubens. Er steht im Zentrum jüdischer Religiosität. Alles, was die Leute hier tun, sollte Jesus Christus vorbereiten. Dass die Leute einen Hunger danach bekommen, nach diesem Messias. Und dort im Zentrum des Judentums steht dieser Jesus. Und Gott ist gekommen und niemand bemerkt es. Niemand nimmt Kenntnis von diesem Gott. Niemand nimmt Kenntnis von diesem König. Niemand nimmt Kenntnis von dem Messias, dass er gekommen ist. Obwohl wir gerade im Bereich des Heiligen unterwegs sind. Dort, wo wir haben es eben gerade in der Lesung auch gehört, im ersten Königebuch. Wo Gott wohnen soll. Wo die Menschen beten und zu Gott rufen und er antworten soll. Und jetzt kommt dieser König und niemand bemerkt es. Gott kommt und niemand bemerkt es. Und was tut Jesus? Ich finde, das ist krass. Jesus geht wieder. So still, wie er da reingekommen ist, geht er auch wieder raus. Und was hat er gemacht? Er hat sich alles ganz genau angeschaut. Alles ganz genau angeschaut, was hier passiert.
Was passiert hier in diesem Tempelgottesdienst? In 1. Könige 8, wir haben es gelesen, Salomo hat gesagt, hier soll im Prinzip Gottesdienst gefeiert werden. Hier soll gebetet werden. Herr, hab deine Augen Tag und Nacht auf dieses Haus, wenn ich zu dir rufe und das Volk Israel, dass du unsere Gebete hörst und uns unsere Sünden vergibst. Das ist das Kernanliegen dieses Tempels. Und Jesus schaut sich an und sieht, er sieht Dinge, die ihm nicht gefallen. Aber er spricht sie noch nicht an, er geht. Und wenn ihr jetzt in eure Bibeln schaut, müssten wir eigentlich von Vers 11 in Vers 15 hineinspringen, denn dort geht es weiter, was er am nächsten Tag mit dem Tempel gemacht hat. Aber Markus redet jetzt nicht über den Tempel. Plötzlich wechselt er die Szene. Jesus ist rausgegangen nach Bethanien zurück, raus aus Jerusalem nach Bethanien. Und auf einmal erzählt er uns, der Markus erzählt uns jetzt etwas, was Jesus dort gemacht hat mit den Jüngern. Und wir lesen jetzt mal weiter. Und das passt für uns nicht in den Verlauf der Geschichte. Vers 12 bis 14. Und als sie am folgenden Tag von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn. Jesus hatte Hunger. Habt im Hinterkopf, Jesus hat die ganzen Eindrücke im Tempel, hat er im Sinn, im Herzen, trägt er sie. Und er sah von weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte, und er ging hin, ob er wohl etwas an ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er begann und sprach zu ihm, nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Wir werden gleich noch später lesen, dass Jesus diesen Baum verflucht und er kaputt geht. Jetzt müssen wir aufpassen, heutzutage hat man sehr große Sympathien für Bäume. Dass nicht gleich die Naturschützer hier aufstehen und sagen, Moment mal, was macht dieser Jesus? So jemand kann ich nicht folgen. Ja. So jemand kann ich nicht glauben, der einfach diesen unschuldigen Baum verdammt. Was kann er denn dafür, dass er keine Feigen hat? Wir müssen aufpassen, viele, selbst Theologen, ja, und ich habe das auch bei mir selber gemerkt, als ich den Text gelesen habe, dachte ich, warum um alles in der Welt steht das hier? Was hat das zu tun mit dem, was Jesus eigentlich hier vorhat? Warum geht Jesus, wenn er Hunger hat, zu einem Baum, der keine Früchte hat und sagt, mit dir Schluss? Was soll das? Es ist kein unkontrollierter Wutausbruch von Jesus. Jesus muss sich nicht auch einfach Dampf machen von dem, was er da im Tempel gesehen hat. Und es ist auch keine, wie einige Theologen es genannt haben, Verschwendung übernatürlicher Kraft. Es ist keine Verschwendung übernatürlicher Kraft. Was Jesus hier macht, wie ein guter Prophet das auch im Alten Testament immer wieder gemacht hat, mit Alltagsgegenständen beschreibt er etwas, eine geistliche Realität beschreibt er in den Dingen, die wir sehen können. Ja, geistliche Dinge sind ja manchmal schwer zu fassen. Und er nimmt etwas, was jeder sehen kann und möchte etwas deutlich machen. Und seine Lektion ist, wohin führt Heuchelei? Wohin führt Heuchelei? Feigen oder Feigenbäume haben in Israel eine bestimmte Reifezeit. Es gibt ganz bestimmte Monate. Wir haben ja auch eben gerade gelesen, es war nicht die Zeit der Feigen. Es gibt ganz spezifische Monate, wo Feigenbäume Feigen produzieren, wo sie reif sind. Aber es gibt einige Sorten von Feigenbäumen, die können auch zu anderen Zeiten reife Früchte geben. Es gibt einzelne Bäume, die können außerhalb der Norm reife Frucht geben. Das bedeutet, man erkennt reife Frucht von Weitem an einem Baum nicht an dem Monat, sondern man erkennt es an seinen Blättern, an seinem Laub, ob er in voller Blüte steht, ob er in voller Pracht steht und Eindruck auf dich macht und sagt, hallo hier, ich bin ein Feigenbaum und ich trage in mir Früchte, die sind reif, gut zum Essen, für dich komm und nimm. Sättige dich an mir. Laub in voller Blüte, Baum in voller Blüte, reife Früchte. Jesus hat Hunger, sieht einen Baum
und er sieht Laub oder er sieht Blätter. Jesus findet hier einen Baum, der äußerliche Merkmale von Früchten trägt. Äußerlich sieht er gut aus. Äußerlich sieht er so aus, dass Jesus dahin gehen will. Aber in dem Augenblick, wo er näher rankommt, wo er reingeht in den Baum, schaut er sich ganz genau um und er sieht, hier ist gar keine Frucht. Hier ist gar nichts zu finden. Was hier passiert ist, es ist ein trügerischer Baum. Es ist eine Mogelpackung, vor der ich hier stehe. Wer kennt von euch die Internetplattform eBay? Ja, 2, 3 haben Internet hier. Das ist gut. In Emmendingen ist auch schon Zivilisation eingetroffen. Es freut mich. In den ersten Jahren gab es öfter mal so ein Phänomen, dass wenn du ein technisches Produkt verkauft hast, dass einige Leute das ganz gewieft gemacht haben. Die haben ein Bild von ihrem Karton, meinetwegen von den Laptop, den sie verkaufen wollten, haben sie ein Bild vom Karton gemacht, ja, das ist der Originalkarton, und haben dann als Produktbeschreibung geschrieben, ganz raffiniert, dass man hier sozusagen den Laptop kauft, aber eigentlich nur den Karton. Und die Leute haben dann drauf geboten, oh, voll das Schnäppchen, jetzt für 500, 600, 700 Euro kann ich mir hier diesen Laptop kaufen. Und dann hat man, was hat man bekommen? Man hat nur einen leeren Karton für hunderte von Euros ausgegeben. Das ist immer, es ist öfter passiert. In den Anfängen. Da hatten wir alle noch keine Ahnung. Aber heute sind wir natürlich viel schlauer. Und ihr müsst euch so vorstellen, wie so eine schlechte eBay-Auktion, das passiert hier gerade mit diesem Feigenbaum. Hier wird etwas präsentiert und du kaufst es, du hast das Ziel, dass du davon einen Gewinn hast und dann machst du es auf und es ist nichts da und die Enttäuschung ist groß. Und so ist dieser Baum. Der Baum zieht hungrige Reisende an, ist aber nicht in der Lage, ihren Hunger zu stillen. Das ist der Punkt hier. Und das Bittere ist hier, hier heißt es, es gab nur Blätter. Das bedeutet, es gab noch nicht einmal unreife Feigen. Denn normal, wenn es auch ein Baum wäre, der zu einer ganz bestimmten Zeit reife Früchte hat, nur zu den normalen Zeiten reife Frucht gibt, dann müsste er zu diesem Zeitpunkt, wo jetzt Jesus zu ihm hingeht, wenigstens unreife Frucht da sein. Wo man sagt, ja, mit der Zeit, das kommt noch. Aber wenn zu der jetzigen Zeit keine unreife Frucht da ist und nur Blätter, dann wird es das ganze Jahr keine Feigen an diesem Baum geben. Es ist also aussichtslos für diesen Baum, dass er irgendwie in diesem Jahr noch irgendetwas produzieren wird. Da ist einfach nichts zu holen, auch wenn du noch wartest. Es passiert nichts. Und ein eindrucksvoller Baum, der anziehend wirkt, aber nicht in der Lage ist zu ernähren, hat keine Daseinsberechtigung. Und das ist das Bild, was Jesus hier seinen Jüngern bringt. Sie haben es wahrscheinlich auch noch nicht verstanden. Ich habe es auch ehrlich gesagt noch nie verstanden, diese Passage, ehe ich jetzt darüber predige. Ich habe nie verstanden, was das soll. Aber das ist das Bild, was er ihnen präsentieren möchte. Wir werden jetzt gleich in den Tempel hineingehen. Und das, was ich hier mit dem Feigenbaum gemacht habe, das werde ich auch dort machen. Wir lesen weiter, Vers 15 bis 21. Und sie kommen nach Jerusalem und er trat in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften, und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er erlaubte nicht, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus, Zitat aus dem Alten Testament, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen. Für alle Nationen. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Sie fürchteten ihn nämlich, denn die ganze Volksmenge geriet außer sich über seine Lehre. Und wenn es Abend wurde, gingen sie zur Stadt hinaus. Und als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt.
Was hat Jesus gesehen? Was hat Jesus gesehen, als er in diesen Tempel hineingegangen ist, einen Tag vorher? Was hat er beobachtet? Für die Juden war der Tempel ein Ort, wenn du gefragt hast, seid ihr denn auch aktiv in eurem jüdischen Glauben? Ja, natürlich. Schau dir das mal an. Da sind so viele Menschen. Hier geht es richtig rund. Hier werden Schafe verkauft. Hier wird Vieh verkauft zur Schlachtung. Hier ist richtig Rambazamba. Der religiöse Laden läuft. Ein Historiker zu dieser Zeit, Josephus, wenige Jahre nach Jesus geschrieben hat, hat mal eine Zahl genannt, wie viel Schafe, wie viel Lämmer in dieser Passawoche dort in diesem Vorhof verkauft wurden und geschlachtet wurden. 255.000. Zieh das mal rein, in einer Woche. Die Tierschützer unter uns haben heute, und Naturschützer, die haben heute sehr, sehr zu kämpfen. 255.000 Lämmer in einer Woche werden verkauft und geschlachtet. Das Problem ist nicht zu diesem Zeitpunkt der Heilsgeschichte, dass man opfert, sondern wo das passiert. Wo das passiert. Es wird im Tempel gemacht. Und es wird nicht nur verkauft, sondern es wird Geld gemacht. Das ist ein Bazar, was dort abgeht. Und es ist sehr bezeichnend, dass Jesus ausgerechnet den Sitz der Taubenverkäufer umschmeißt. Die Tauben waren eigentlich gerade für diejenigen da, die wenig Geld hatten, sich keine größeren Tiere kaufen konnten, um zu opfern. Und konnten mit dem wenigen Geld, konnten sie sich Tauben kaufen und sie opfern. Und dass er ausgerechnet die Tauben umhaut, zeigt, dass sogar bei den Ärmsten der Armen Korruption im Gange ist im Tempel. Von außen, oder für den Außenstehenden sieht das alles wow aus. Hier ist Programm, hier ist Leben, hier sind Menschen, hier haben Menschen Interesse an einem Tempel. Sie sind hier unterwegs, das ist doch toll, hier läuft doch alles. Gibt es Probleme? Nein, wir sind weit weg von Problemen. Aber für Jesus ist hier kein Gottesdienst. Soll das nicht ein Bethaus sein? Was macht ihr hier? Wenn du, ganz hinten in deiner Bibel gibt es so Skizzen vom Tempel. Da kannst du schauen, wie sie den Tempel aufgeteilt haben. Wir werden uns da nicht vertiefen, aber dort, wo das passiert, ist der Ort, wo sich die Heiden treffen, die Nichtjuden. Dort treffen sie sich. Und dort sollen sie ein Plätzchen haben zur Andacht, zum Lobpreis und zur Anbetung Gottes. Und was machen die Juden dort? Sie nutzen den Platz, wo eigentlich die Heiden die Gelegenheit haben sollen, den Gott Israels kennenzulernen und lieb zu gewinnen. Genau diesen Platz nutzen sie, um ihnen eigentlich genau das unmöglich zu machen. Sie besetzen den Platz, weil die Heiden sind sowieso nichts wert. Wenn der Messias kommt, wird er sie alle austilgen. Und jetzt kommt Jesus und was macht er? Er befreit den Tempel nicht von den Heiden, sondern er befreit den Tempel für die Heiden und sagt, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein? Für wen? Für alle Nationen? Was macht ihr hier? Das gibt's doch gar nicht. Das sieht hier nach das ist Religiosität, aber das ist kein gelebter Gottesglaube. Das ist Heuchelei, was ihr hier betreibt. Ihr sucht nicht Gott, sondern ihr sucht euren eigenen Gewinn. Ihr sucht eure Geschäfte, ihr sucht eure eigenen Interessen. Ihr sucht eure Bedürfnisse zu befriedigen und zu stillen. Und missbraucht dazu religiöse Praktiken. Aber eins soll euch klar sein, Gott hat damit nichts zu tun. Denn Gott wird gleich aus diesem Tempel rausgehen. Und er hat alles umgeworfen, was es hier umzuwerfen gibt. Das ganze Opfersystem hat Jesus mit einem Schubs der Bänke und der Tische niedergerissen. Die Zeit des Tempels ist für Jesus vorbei. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Und genau das, was Jesus beim Feigenbaum gemacht hat, wiederholt sich im Tempel. Jesus war im Tempel und hat ihn untersucht. Jesus war beim Feigenbaum und hat ihn untersucht. Jesus war beim Feigenbaum und hat ihn verflucht. Jesus war im Tempel und hat verurteilt. Der Baum wurde verdorrt in die Wurzeln hinein. Und der Tempel ist nicht mehr bis heute. Der Tempel ist ein Bild. Der Feigenbaum ist ein Bild für den Tempel. Und in Vers 18 lesen wir: Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Sie fürchteten ihn nämlich, denn die ganze Volksmenge geriet außer sich über seine Lehre. Da ist jemand, der möchte, das ist quasi der frühe Martin Luther, ein Reformator, der kommt da rein und sagt, Leute, es geht doch anders, geht doch anders. Er deckt ihre leere Frömmigkeit, ihre Religiosität ohne Frucht, deckt er auf. Und auf einmal stehen sie auf dem Programm, ihr Geschäft ist in Gefahr. Ihre Religiosität, ihre leere Frömmigkeit wird aufgedeckt und auf einmal sind sie da. Und ich befürchte, dass das Gleiche auch unter uns passiert. Dass in dem Augenblick, wo Menschen aufstehen unter Christen und leere Frömmigkeit, die auch, meine Lieben, hier praktiziert wird, Religiosität ohne Frucht, dass wenn man die anfängt aufzudecken, dann beginnt man an zu kämpfen. Eigentlich ist es eine Bewegung Gottes, die Gott anleiert. Aber man möchte, anstatt sich dem unterzuordnen und sich reinigen zu lassen, sich in diesen Reinigungsprozess hineinzubegeben. Denn Jesus hat ja die Macht, nicht nur diesen Tempel dort zu reinigen, er hat ja auch die Macht, das Herz der Hohenpriester und Schriftgelehrten zu reinigen. Aber statt sich dem unterzuordnen, ist ihr eigener Wille viel, viel größer. Und ihre leere Frömmigkeit ist ihnen viel, viel wichtiger als eine echte Begegnung mit dem allmächtigen Gott. Und auch wir können dazu neigen, dass wir den äußeren Schein viel, viel mehr achten und wahren wollen als eine innere, echte Herzensbeziehung zu Gott. Wie sehr wird in christlichen Kreisen über die Fassade gesprochen? Über Gebäude, über Kleidungsstil, was darf man tragen, was geziemt sich und was geziemt sich nicht? Welche Art von Musik ist heilig, welche nicht? Wie soll der Gottesdienstablauf sein? Was sind unsere Etiketten? Was sind unsere frommen Ausdrucksformen? Was ist, wenn jemand Ausdrucksformen wählt, die nicht meine sind, nicht meiner Tradition entsprechend? Komm, wir lass uns ihn bekämpfen. Leute, das ist alles äußerlich. Lass uns darüber reden, ja, aber bitte vom Kuchen nur 10%. Lass uns die meiste Zeit über das Innere sprechen. Nicht über die äußeren Ausdrucksformen. Ich sage nicht, dass das egal ist. Aber wenn wir hier ein, wie Dani oft sagt, ein Club sind, wenn wir ein Verein sind, der einfach nur darauf aus ist, dass wir nach außen für alle schön sichtbar ein schönes, nettes, angenehmes, frommes Programm darstellen, dann haben wir den Applaus der Welt, aber nicht das Wohlgefallen unseres Herrn. Aber der Applaus der Welt, der bringt mich nicht in das Königreich, sondern nur, wenn Gott Wohlgefallen hat über mein Leben, das, was ich denke und tue. Deswegen ist es für mich eine Frage, was ist, wenn Menschen hier reinkommen in unsere Christusgemeinde? Mit welchem Eindruck gehen sie nach Hause? Und ich meine nicht nur den Gottesdienst, sondern grundsätzlich, was wir tun, was wir praktizieren, den lieben langen Tag. Werden sie über uns aussagen, diese Christen in Emding stellen, wenn sie zusammenkommen, ein Haus des Gebets dar? Oder was sind wir? Ich frage mich, welchen Tisch würde Jesus umwerfen? Welchen Tisch, der uns vom Gebet abhält und uns in den ganzen Programmen und dem ganzen Äußerlichen aufhält, was nur Zwistigkeiten und Streitereien bringt, welchen Tisch würde Jesus umwerfen unter uns? Wenn er jetzt hier reinkommt, welchen Tisch, in Anführungszeichen Tisch, würde er beim Namen nennen und sagen, der muss raus. In Offenbarung 3, Vers 1 heißt es, sein Wort, was mich, kurz bevor ich nach Emden gekommen bin, sehr getroffen hat. Dort sagt Jesus über eine christliche Gemeinde: Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Dass du lebst, aber eigentlich bist du tot.
Dein Name ist gut. Deine äußere Fassade ist gut. Christusgemeinde klingt auch gut fromm. Du hast den Ruf, lebendig zu sein, eine lebendige Gemeinschaft, eine lebendige Kirche, ein lebendiger Tempel zu sein. Aber eigentlich, das, was du da lebst, ist eigentlich tot. Lasst uns diese Texte für uns selber nehmen. Was bedeutet das für unser Leben? Und wir kommen jetzt zu der letzten Passage. Die Verse 22 bis 25. Auch hier gebe ich zu, ich habe sie wirklich das allererste Mal so richtig verstanden. Bei der Vorbereitung. Petrus hatte gerade gesagt, schau mal, der Baum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Was antwortet Jesus? Und Jesus antwortet und spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt. Dem wird es werden. Berühmter Vers, kennt ihr. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, auch eure Übertretungen vergibt. Feigenbaum, Tempel, Glaube an Gott, machtvolles Gebet, Vergebungsbereitschaft. Was hat das jetzt mit dem zu tun, was Petrus gerade Jesus gesagt hat? Und wir nehmen ganz gerne diese Verse, so alles, was du im Glauben betest, das wird dir werden. Glaub dran und dann kommt es und sag zu diesem Berg hoch, ab ins Wasser rein. Und wir sagen, ja, ganz genau, das sind tolle Verse, wir schreiben sie uns heraus und völlig isoliert von ihrem Kontext versuchen wir sie dann anzuwenden und wundern uns, warum wir den Kandel bis heute nicht bewegt haben. Denn wahrlich, ich habe noch nie einen Christen gesehen, der einen Berg hochgehoben hat und ins Meer versunken hat. Was will Jesus hier sagen? Sicherlich, Gebet ist machtvoll, das wissen wir. Es war zu der Zeit, und das ist hochinteressant, vielleicht einige unserer Cracks hier wissen das, aber für mich war das total neu. Es war zu der Zeit bekannt, dass Herodes, der Herrscher, Herodes die Landschaft Judäas verändert hat, indem er einen Hügel, den Erdboden tatsächlich platt gemacht hat, den Erdboden gleich gemacht hat, so heißt es, ne? Den Erdboden gleich machen, genau. Also, wenn du auf dem Berg standst und hast dann über Judäa so geschaut, dann hast du gesehen, ja, hier sind so die Erhebungen und so, da sind die Hügel. Und nachdem er fertig war, war auf einmal ein Hügel am Horizont nicht mehr da. Das ist auch eine Demonstration von Macht. Wir gehen jetzt nicht in die historischen Details, warum er das gemacht hat. Aber was Jesus hier mit aufgreifen möchte, die Leute wussten, dass das Herodes das gemacht hat. Und er nimmt genau dieses Bild und sagt, wenn wir beten, dann hat das dieselbe Macht und ist noch viel mächtiger als jede politische Macht, die du dir vorstellen kannst. So weit, so gut. Aber was Jesus hier nicht sagen wollte, ist, wenn du betest, dann stell dich hin und sag, mein Wille geschehe wie auf der Erde, so auch im Himmel. Das ist nicht das, was er sagen wollte. Einige haben es noch nicht hingekriegt. Mein Wille geschehe wie auf der Erde, so im Himmel. Das betet ihr hoffentlich nicht im Vater unser, sondern dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Aber einige nehmen diesen Vers und sagen, ich muss nur einfach doll genug an meine Wünsche und an meine Hoffnungen glauben und sie umbeten und glauben, dass es passiert und dann wird es werden. Das ist Nonsens. Das ist ja, Jesus sagt ja ganz am Anfang, glaubt an Gott. Das ist eure Quelle, von dem alles kommt. Und ich glaub an deine Wünsche. Du kannst den ganzen lieben langen Tag dir etwas wünschen, aber wenn es Gott nicht gefällt, dann wird es dir auch nicht geben. Deswegen bitten wir, was dein Wille ist, das soll geschehen. Wie im Himmel, so auf Erden. Ich will wissen, was dir gefällt. Und wenn ich das weiß und ich das dann erbete, dann wird es kommen. Und dann werde ich nicht nach dem Amen fragen, wird es kommen oder nicht, sondern ich weiß, ich habe es empfangen. So gewiss sagt Jesus, ihr habt es empfangen und es wird euch werden. Mit dieser Gewissheit sollen wir beten. Aber um welche Dinge? Worum geht es? Kann ich jetzt nach Hause gehen und sagen, boah, netten Mercedes oder so. Letztens hatte ich eine schöne Quad-Tour durch den Südschwarzwald. Ich hätte gerne einen Quad.
Ich will einen Quad haben und ich glaube daran und es, morgen wird es mir werden.
Also ich habe kein Problem, wenn jemand von euch eins kauft und mir vor die Tür stellt, ja.
Aber das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Was hat Glaube, Gebet und Vergebung mit diesem verdorrten Feigenbaum zu tun?
Der Kontext ist mal wieder entscheidend.
Jesus sagt hier in etwa Folgendes. Hast du gerade gesehen, lieber Petrus, wie ich das beseitigt habe, was Gott missfällt? Wie ich das beseitigt habe, was zwischen Mensch und Gott steht? Das so Großschein habe ich einfach rausgenommen, ich habe das einfach weggetan, ich habe das abgetan, damit Menschen wieder in Kontakt kommen können mit Gott, dass sie wieder Zugang haben, dass die Beziehung nicht gestört ist durch Heuchelei und sonst etwas. Hast du das gesehen? Hast du gesehen, was ich getan habe? Und alles, was als unüberwindbarer Berg zwischen dir und Gott steht und dich am Fruchtbringen oder am wahren Gottesdienst hindert, soll durch Glauben in Gebet und durch Glauben an Gott und mutiges Gebet in Erfüllung kommen. Ich habe gerade Großes getan. Die Heiden, wenn sie in den Tempel gekommen sind, hatten sie keinen Zugang zu Gott. Ich habe es beiseite geschafft. Ich habe es einfach weggerissen. Und ich sag dir, du weißt, du stehst ja so auf Politiker und politische Mächte und politische Revolutionen. Ich gebe dir ein Beispiel von Herodes, der einen Berg platt gemacht hat. Wenn du zu diesem Berg sagst, weg, dann ist er weg. Aber in welchem Kontext? In dem Kontext, dass wenn du merkst, dass etwas zwischen dir und Gott steht, dann darfst du im Glauben beten, dass es verschwindet und es wird verschwinden. Und es geht nicht darum, dass wir einfach unsere Top-10-Liste unserer Weihnachtswünsche in unser kleines Abendgebet legen und einfach ganz fest daran glauben, dass das wird. Das ist nicht der Punkt. Es geht durchaus um machtvolles Gebet, aber Jesus möchte explizit darauf aus sagen, es gibt Dinge in unserem Leben, die geistliches Leben töten. Und ihr habt eben gerade im Tempel gesehen, dass das Heuchelei ist. Und wenn du merkst, in deinem Leben ist keine Frucht, warte nicht darauf, bis ich wiederkomme. Warte nicht darauf, bis ich wiederkomme. Wir haben es vorhin von Daniel im Gebet gehört, es wird eine Zeit kommen, wo man Gott suchen wird, aber man wird ihn nicht mehr finden. Sondern tu jetzt, tu es jetzt, schaff es beiseite. Und ich sage dir eins, bete. Bete im Glauben, dass Gott alles das, was Fassade in dein Leben ist, wegreißt, was Lebendiges in dir pflanzt. Und du wirst erleben, dass Gott selber Einzug hält in deinem Herzen. Und die Juden könnten fragen, Momentchen mal, aber wo sollen wir das machen? Du hast eben gerade den Tempel ad acta gelegt. Wo sollen wir das jetzt noch machen? Wo sollen wir Gott begegnen? Wir haben diesen Tempel nicht mehr, was du jetzt gerade gemacht hast. Wo sollen wir das denn tun? Jesus ist der wahre und der bessere Tempel. Hier begegnet man Gott. Das mit diesen ganzen Opfergeschichten, da könnt ihr einen Haken hintermachen, denn meine letzte Woche ist gekommen. Und ich bin das endgültige und größte Opfer für euch. Eure Sünde wird euch nicht mehr hindern können. Denn ich werde sie, wo ist es? Da. Ich werde sie am Kreuz beseitigen. Alles das, was zwischen euch und Gott steht, habe ich geschultert. Da ist nichts mehr, was euch fesseln kann. Aber wenn ihr merkt, dass ihr da drin steckt, dann betet im Glauben, weil ihr mit dem Tempel verbunden seid im Herzen. Ihr braucht nicht nach Jerusalem. Ihr braucht nicht nach Tibet und auch nicht nach Mekka und sonst wohin. Kommt zu mir. Kommt zu mir, Jesus Christus, im gläubigen Gebet und betet, dass es fort sein wird. Das Letzte, was ich sage. Und dann bringt er einen Punkt, der irgendwie seltsam ist. Und wenn ihr steht, Vers 25, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergibt. Jesus bringt hier ein weiteres Beispiel, neben der Heuchelei im Tempel, ein weiteres Beispiel für so einen großen Berg, der zwischen Gott und uns stehen kann. Der uns daran hindert, Frucht zu bringen in unserem Leben. Und das ist Unversöhnlichkeit, meine Lieben.
Viel Zeit, meine Arbeitszeit hier in dieser Gemeinde, geht für diesen Punkt drauf. Ich glaube tatsächlich, dass es der größte Berg unter uns ist. Unversöhnlichkeit. Schlecht reden. Zornig sein. Bitterkeit. Und dann wundern wir uns, warum nichts geht, warum wir Gott so wenig erleben. Jesus sagt ganz deutlich, bete im Glauben, dass dieser Berg verschwindet. Aber Waldemar, du weißt nicht, was der mir angetan hat. Dieser Berg ist zu groß. Jesus sagt, nein, dieser Berg ist nicht zu groß. Bete im Glauben, denn was kann denn so groß sein, was ich nicht entfernen könnte aus deinem Leben? Dort, wo jetzt Bitterkeit, Hass und Zorn und Streit ist, dass ich dort Liebe einpflanze, Geduld, Langmut, Sanft und so weiter. Ihr kennt das, Galater 5, die Frucht des Heiligen Geistes. Was ist da zu groß? Und Jesus bringt hier diesen Punkt und sagt, achtet darauf. Wir werden gleich Abendmahl feiern. Und woran erinnern wir uns? Wir erinnern uns daran, dass jemand diesen fetten Berg zur Seite geschoben hat. Wir sollten jetzt darauf Acht geben, dass wir diesen Berg nicht wieder auftürmen. Wenn du erkennst, dass in deinem Leben dieser Berg wieder gewachsen ist und du mangelnde Frucht in deinem Glaubensleben hast, dann ist heute der Tag, diesen großen Berg zu beseitigen. Nicht morgen, nicht übermorgen, denn niemand von uns weiß, was morgen ist. Ob es morgen die Gelegenheit dazu gibt. Wenn ihr heute Gottes Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Heute ist der Tag. Wenn du gleich vorm Abendmahl stehst und du bist ein Kind Gottes und du liebst Jesus, du folgst ihm nach, aber denkst, nee, ich muss erst mal das irgendwie selber hinkriegen, um mir das zu verdienen, gleich Abendmahl zu feiern. Dann hast du Abendmahl nicht verstanden. Das ist ein Gnadenmahl. Und das Abendmahl ist heute die perfekte Gelegenheit, für dich persönlich im Stillen vor Gott zu sagen, Herr, hier ist dieser Berg in meinem Leben, der mich von dir trennt. Ob es Heuchelei, Unversöhnlichkeit oder was anderes in deinem Leben ist. Für Gott ist nichts zu groß. Wir haben einen großen Gott. Amen. Wir haben einen großen Gott. Und lasst uns jetzt gemeinsam uns darauf besinnen, was Christus getan hat. Und im Namen Jesu Berge versetzen.